Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über krumme Geschäfte und zwar über viel Geld, über Millionenbeträge. Es geht, ja, wie Sie sich schon denken können, um Korruption. Der Skandal dreht sich rund um einen der größten Arbeitgeber des Saarlandes und zwar um die Dillinger Hütte. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio sitzt mein Kollege Michael Jungmann. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Über diesen Wirtschaftskrimi haben wir auch schon in der vergangenen Folge gesprochen. Hol mich und die Hörer vielleicht nochmal ab. Um was geht es denn da überhaupt?
Es geht um unersättliche Gier nach Schmiergeld, so hat es mal ein Gericht festgestellt, und um Korruption hinter den Kulissen eines der größten Arbeitgeber im Saarland, der Dillinger Hütte. Und es geht um interne Machenschaften.
Um interne Machenschaften?
Ja.
Von wem denn? Wer sind denn die Hauptfiguren da in diesem gesamten Wirtschaftskrimi?
Im Blickpunkt stehen zwei Hauptfiguren. Ich nenne mal den Baron S. Der Adelstitel ist übrigens angeheiratet. Er ist deutscher und französischer Staatsbürger. Heute 72 Jahre alt. Mit Wohnsitz in Forbach, das ist unmittelbar hinter der deutschen Grenze. Die zweite Hauptfigur nennen wir Danny L. Er war früher Leiter der Neubauabteilung bei der Dillinger Hütte, die regelmäßig millionenschwere Industriebauten in Auftrag gegeben hat. An ihn gingen jeweils die Angebote der Bieter und bei ihm liefen demnach alle Fäden zusammen und es ging um Millionenaufträge.
Und diese beiden Herren, die haben diese krummen Machenschaften da eigentlich geführt, kann man so sagen. Also die haben diese krummen Geschäfte geführt. Du hattest das letzte Mal diesen Zeitraum schon angegeben. Es war Januar 2012 bis August 2016. Kannst du aber noch mal drauf eingehen, was das denn überhaupt für Machenschaften konkret waren? Also vielleicht auch ein, zwei Beispiele nennen.
Es ging um Absprachen zwischen dem in Anführungszeichen Auftraggeber, vertreten durch Danny L., über den Baron, der die Geschäfte einfädelte und die Hand aufhielt. Die Umsatzbeteiligung lag angeblich bei etwa 5%, die der Baron dann auch kassierte.
5% von ja Millionenaufträgen, das sind stattliche Summen. Wie wurde denn das kassiert? Wie kann man sich denn sowas vorstellen?
Die Geldübergabe lief oft, wenn nicht sogar meistens oder immer, in einem Bürocontainer auf dem Firmengelände der Dillinger Hütte ab. Dort hatte der Baron Hausrecht in dem Bürocontainer auf dem Fremdfirmengelände der Hütte.
Dem Fremdfirmengelände, was ist das denn?
Ja, da haben Unternehmen, die für die Dillinger Hütte arbeiten, Aufträge erledigen, eigene Bürocontainer, damit die Geschäfte vor Ort abgewickelt werden können.
Okay, und dort wurden eben diese krummen Machenschaften, diese Geldübergaben getätigt. Und das waren Absprachen in dem Sinne, damit wir das nochmal genau verstehen, also ich und die Hörer, die haben Aufträge bekommen, die wurden zwar ausgeschrieben, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal gesagt, aber es war eigentlich schon klar, dass diese eine Firma den Auftrag bekommen.
Ja, nach dem Modell schmieren und kassieren.
Schmieren und kassieren. Okay, und jetzt stehen diese zwei Personen, der Baron S. und der Danny L., im Fokus auch der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft wird ja auf die beiden auch aufmerksam.
Die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft hat maßgeblich der damalige Oberstaatsanwalt Eckhard Ute geleitet. Der galt oder gilt immer noch als auf Korruption spezialisiert. Er bekam offenbar durch Mitbewerber aus der Szene Hinweise auf die krummen Geschäfte. Es gab umfangreiche Ermittlungen mit allen Registern. Es ging um Korruption im schweren und großen Stil. Bei der Polizei war das eine Herausforderung für das Dezernat Besondere Ermittlungen Korruption, BEK. Und da gab es unter anderem Hausdurchsuchungen, Telefonüberwachungen mit richterlichem Segen. Und es gab auch die ein oder andere besondere Aktion, wenn Zeugen zu vernehmen waren.
Das heißt, was für besondere Aktionen gab es da?
Die besondere Aktion war beispielsweise, dass ein Zeuge oder Mitakteur Absprachen untereinander auf Band aufgezeichnet hat.
Ah, okay. Diese hatte eben dann die Polizei, diese Aufnahme, und konnte das dann...
Meines Wissens wurden diese Aufnahmen zumindest von den Ermittlern gehört, wenn sie ihnen nicht sogar vorgelegt wurden.
Das heißt, sie hatten also konkret Indizien, die eigentlich, also Beweismittel, die gegen diese zwei Personen gesprochen haben.
Ja, es war aber umstritten, ob diese Beweismittel vor Gericht verwendet werden konnten.
Wieso?
Ja, weil der Betroffene, der ja abgehört oder mitgehört oder mitgeschnitten wurde, davon ja nichts wusste.
Ach so, das waren heimliche Aufnahmen, also ohne richterlichen Segen oder nicht angeordnet, zwecks einer Ermittlung. Und sowas darf dann auch nicht vor Gericht verwendet werden.
Meines Wissens wurde aber das zumindest vom Gericht zur Kenntnis genommen.
Also es wurde zur Kenntnis genommen, dass es eben diese Beweise gibt, die dagegen, also gegen diese zwei Personen.
Diese Mitschnitte,
ja. Ja, genau. Wie gingen die Ermittler denn weiter vor? Also ist ja eine schwierige Geschichte gewesen, wenn das so professionell abgelaufen ist, diese Korruption, diese Machenschaften.
Es wurde im Rahmen der Ermittlungen festgestellt, dass mit Scheinrechnungen anderer Firmen hantiert wurde. Die Hauptrolle dabei spielte wohl unser Baron. Und dass das Geld über Firmen in Luxemburg geflossen war, an denen der Baron zumindest teilweise mit die Hand aufhielt. Und dass der Danny L. auch in Luxemburg geschäftlich aktiv war. Er hat offenbar Preisangebote verfälscht, verraten und manipuliert, damit ausgewählte Firmen den Zuschlag der Neubauabteilung bekommen konnten. Insgesamt wurden 5 solcher Fälle um Aufträge zwischen 1 und 5 Millionen Euro ermittelt.
Okay, das sind also auf jeden Fall große Beträge, um die es da auch geht. Wie floss denn das Geld dann beispielsweise, also dieses Geld nach Luxemburg?
Der Baron war Inhaber, Gesellschafter und Geschäftsführer einer Saar-Ingenieurbüro GmbH. Die ist längst liquidiert. Und über diese Firma zahlte er kräftig Schmiergeld für die Hinweise aus der Dillinger Hütte, aus der Neubauabteilung.
Der Baron hat ja auch das Geld für sich selbst auch genutzt, hieß es, hast du gesagt, ne?
Angeblich 5%.
Angeblich 5%, was hat er damit gemacht? Hat er sich irgendwo ein Häuschen gekauft oder wie kann man sich das vorstellen?
Der Baron war kein Kostverächter, er genoss das Leben, war unter anderem viel auf Mallorca unterwegs und hat dort wohl auch Immobilienbesitz gehabt.
Okay, Immobilienbesitz, das heißt ein Haus oder was war das dort?
Ich war nie dort. Ich weiß nur, dass die Staatsanwaltschaft damals auch mit der spanischen Justiz kooperierte.
Jetzt verdichten sich also diese Hinweise auf den Baron und auch auf diesen Danny L. Es gibt Indizien, die gegen die beiden sprechen. Wie geht die Staatsanwaltschaft denn da vor? Gibt es dann irgendwann auch einen Haftbefehl gegen diese beiden Menschen?
Also es gab Hausdurchsuchungen, es gab Telefonüberwachungen und 2019 war es, wenn ich mich recht erinnere, beantragte Oberstaatsanwalt Eckhard Ute einen Haftbefehl gegen den Baron. Der wurde schließlich von Zielfahndern des Landeskriminalamtes in Mallorca aufgespürt.
Und wurde er dann auch ausgeliefert von Mallorca aus?
Im zweiten Versuch.
Warum erst im zweiten Versuch?
Nach seiner ersten Festnahme ließ ihn die spanische Justiz mal wieder laufen. Dann wurden die Zielfahnder wieder aktiv. Nach unseren Informationen soll er sich damals in einem Keller-Apartment bei einer Nachbarin versteckt haben. Sein Verteidiger bestritt aber am Rande eines Prozesses diese Informationen.
Nach der ersten Festnahme lassen sie ihn laufen. Warum? Weiß man das?
Spekuliert wurde damals über besondere Beziehungen zu der Justiz auf Mallorca.
Okay, weil er eben auch sein Haus dort hatte und wahrscheinlich einfach Kontakte dort hatte. Und ja, okay. Ja,
spekuliert wurde auch über Schmiergeldzahlung.
Und dann hat er sich danach erst in diesem Keller-Apartment versteckt oder schon, als er beim ersten Mal festgenommen wurde?
Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass die saarländischen Zielfahnder ihn in einer angeblichen Kellerwohnung in einem Apartment in der Nähe seiner Immobilie entdeckt haben.
Der Baron wird also festgenommen, die Auslieferung glückt, wenn man das so sagen kann. Und ja, was ist denn mit Daniel?
Daniel wurde von seinem Arbeitgeber entlassen und er wurde angeklagt.
Okay, Daniel wurde angeklagt und auch Baron S.
Ja.
Ich meine, nach einer Anklage folgt ein Prozess in der Regel. Wann beginnt denn da überhaupt der Prozess?
Der Prozess startete im August 2020. gegen Baron S. und Danny L., den Ex-Leiter der Neubauabteilung der Dillinger Hütte, und einen weiteren Hüttenangestellten aus dieser Neubauabteilung. Es wurde zum Marathonprozess.
Das heißt?
237 Tage Verhandlungen habe ich bei mir auf dem Notizzettel stehen.
Wow.
Ich habe jetzt aber nicht mehr aktuell nachgerechnet. Ich habe aber gelesen von 58 Beweisanträgen und einer Hauptakte des Gerichts von mehr als 3000 Seiten.
Das klingt auf jeden Fall sehr umfangreich und wie du sagst, nach einem Mammutprozess. 237 Tage ist im August 2020 gestartet. Das heißt, wann fiel dann das Urteil?
Im April 2021 fiel das Urteil. Zuvor war aber das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten eingestellt worden. Der musste eine eher bescheidene Geldauflage von 80.000 Euro zahlen.
Okay, das war dieser Hüttenangestellte, von dem du eben gesprochen hast. Okay, der musste also nur eine Geldauflage von 80.000 zahlen, aber wie war das denn mit den anderen beiden? Ich meine, zu was wurden die denn verurteilt? Also gab es dann überhaupt irgendwelche Zweifel, dass die beiden ja korrupte Geschäfte gemacht haben?
Zweifel an dem Tatgeschehen hatte das Gericht. Es war ein Fall bei der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht unter Vorsitz von Richter Bernd Weidig. Offenbar keine. Weidig, der übrigens heute leitender Oberstaatsanwalt und Chef der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ist, hatte bei der Urteilsverkündung festgestellt, ein wirtschaftskriminelles System mit hochprofessionellen Strukturen, und er hatte auch den Spruch geprägt von der unersättlichen Gier nach Schmiergeld.
War dieser Danny L. und der Baron S. eben auch dann vor Gericht, wie haben die reagiert auf dieses Urteil? Haben die sich überhaupt geäußert vor Gericht? Weißt du das?
Ich erinnere mich nicht konkret dran, wie die reagiert haben. Ich weiß nur, dass einer der Anwälte ziemlich dicke Geschütze auffuhr.
Das heißt?
Er bestritt alles, er drohte unter anderem wegen der Berichterstattung unserer Zeitung, unter anderem über den Zufluchtsort auf der Insel Mallorca, was er bestritt damals, dass der Baron sich da in einem Kellerapartment versteckt hatte. Es war ein ziemlich schwieriger und langwieriger Prozess halt.
Ja, bei den 237 Tagen, die du genannt hast, das klingt auch danach. Also einer der Anwälte hat eben für einen der Angeklagten gesprochen und der hat es abgestritten. Vom Baron S.,
ja.
Genau. Und du hast gemeint, die wollten auch gegen uns dann vorgehen, weil wir eben darüber berichtet hatten, dass er in Mallorca diese Villa hatte? Oder wie kann man das verstehen?
Das war übliches Geplänkel.
Okay, Geplänkel, also dass nichts dann passiert, weil im Grunde...
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also
okay.
Ich habe auch keine Unterlassungserklärung unterschrieben.
Der Richter spricht von, wie du gerade eben gesagt hast, unersättlicher Gier nach Schmiergeld. Ja, wie lange müssen die beide denn ins Gefängnis? Müssen die überhaupt ins Gefängnis?
Also der Baron saß ja zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Monate in Spanien und in Deutschland hinter Gittern. Als das Urteil fiel, kam er noch im Prozess auf freien Fuß. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Das war eine Gesamtstrafe, weil eine frühere Strafe noch berücksichtigt wurde.
Weshalb wurde der Baron denn noch verurteilt?
Ich glaube, da war mal was wegen Insolvenzverschleppung.
Das heißt, er wurde eigentlich zu 3 Jahren Haft verurteilt, aber wurde halt in dem Zuge auf freiem Fuß gesetzt, weil er eben diese Haftstrafe teils abgesessen hatte.
Er wurde im Gerichtssaal auf freien Fuß gesetzt, mit Blick auf die bereits verbüßte Haft in Deutschland und in Spanien. Und in Spanien ist ja Haft jetzt nicht vergleichbar mit den Haftbedingungen in Deutschland.
Was ist denn in Spanien? Ist es schlimmer?
Es ist deutlich schlimmer, so wird mir berichtet. Ich habe es selbst noch nicht am eigenen Leib erfahren, aber die Haftbedingungen in Spanien sollen nicht die idealsten sein.
Kannst du das ausführen?
Konkret kann ich darüber nichts sagen. Da wird halt hin und wieder über die Haftbedingungen, über die Verpflegung, über die Unterbringung und auch über die Verwahrung in den Zellen mit mehreren Häftlingen berichtet.
Und der Baron sitzt also schon einen Teil der Haftstrafe eben dort ab, dann eben nachher in Deutschland und dann kommt er auf freien Fuß. Wie ist es denn mit Danny L.? Was ist mit dem denn?
Danny L. saß meines Wissens damals nicht in Haft. Er wurde dann aber zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt als Haupttäter, hat also 3 Monate mehr bekommen als der Baron. Er blieb auch bis zur Rechtskraft des Urteils auf freiem Fuß.
Okay, und danach wanderte er ins Gefängnis, weil 3 Jahre und 3 Monate, da musst du ja ins Gefängnis. 2 Jahre geht noch mit Bewährung, aber...
Beide Verurteilte gingen in Revision. Der Bundesgerichtshof hat jetzt erst kürzlich die Schuldsprüche gegen beide bestätigt. Bei dem Baron wurde darauf hingewiesen, dass das Strafmaß gegebenenfalls überprüft werden soll, also mutmaßlich reduziert. Bei Danny L. wurde die Strafe bestätigt. Ob er mittlerweile einsitzt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Waren das denn eigentlich so die einzigen beiden, die da krumme Geschäfte gedreht haben? In diesem ganzen Wirtschaftskrimi um die Dillinger Hütte?
Offiziell bekannt wurden dazu keine weiteren Details. Es ist aber klar, dass bei der Dillinger Hütte damals intensive interne Ermittlungen stattgefunden haben. Es soll auch zu Entlassungen und verschärften Sicherheitsmaßnahmen etwa beim Controlling gekommen sein. Berichtet wird mir hin und wieder von zivilrechtlichen Regressforderungen und auch, dass die ein oder andere Pension teilweise einbehalten oder gestrichen wurde.
Das waren dann so die
mutmaßlich Nebenakteure oder welche, die nicht genau hingeschaut haben.
Also gab es schon Konsequenzen in diesem großen Unternehmen der Dillinger Hütte? Vermutlich gab es intern auch weitere Konsequenzen, die wir heute gar nicht kennen. Wer weiß, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ein Wirtschaftskrimi aus dem Saarland. Im Zentrum einer der größten Arbeitgeber des Saarlandes. Ja, vielen Dank für die vielen Infos, Michael. Vielen Dank für die sehr spannende Geschichte.
Immer wieder gerne.
Und wir haben wieder Lesestoff für Sie. Ein längeres Lesestück finden Sie zu diesem Fall auf saarbrücker-zeitung.de und in unserer SZ-News-App. Wir verlinken es auch in unseren Shownotes. Und wenn Sie einen Fall haben, den wir hier unbedingt mal behandeln sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de. E-Mail-Adresse finden Sie ebenfalls in den Shownotes und auch Links zu unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. Dort können Sie uns auch jederzeit schreiben. In 2 Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge Tatort Saarland. Bis dann.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.